Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Technikfreunde. Radio DARC begrüßt Sie wieder zu einem spannenden Technikmagazin. Bei uns dreht sich alles um die spannende Welt der Funktechnik. Die heutige Ausgabe trägt die Nummer 506. Ich bin Cordy Farin, hier für Sie am Mikrofon. Heute stellen wir Ihnen Technologien vor, mit denen man Strom auch ohne Kabel übertragen kann. Nein, das ist kein Witz. Und verblüffende Methoden von Hackern, mit denen es gelungen ist, die Grünphasen von Verkehrsampeln zu verlängern. Verblüffend sind aber auch viele Musiktitel, die Sie sicher schon seit langem nicht mehr im Radio gehört haben. Bei uns gibt es sie aber noch, die Super Oldies aus den längst vergangenen goldenen Tagen des Radios. Ja, das waren die Tage. Those were the days. Und das kommt nun von Mary Hopkin.
Forever News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Jamboree on the Air ist größte Veranstaltung der Welt. DARC fördert Notstromversorgung für wichtige Relaisfunkstellen. Dortmunder Amateurfunkmarkt am 7. Dezember und Schließung der Kurzwellensendeanlage in Wien wird bestätigt. Wissen Sie, was die teilnehmerreichste Veranstaltung der Welt ist? Ein Megakonzert? Eine politische Demonstration? Nein, es ist ein Amateurfunk-Event. Von der breiten Öffentlichkeit nahezu unbemerkt treten immer am dritten Wochenende im Oktober beim sogenannten Jamboree on the Air mehr als 750.000 Pfadfinder aus rund 100 Ländern mit Hilfe des Amateurfunks miteinander in Kontakt über die Funkwellen. Daher gilt das Weltpfadfindertreffen im Amateurfunk als die größte Veranstaltung der Erde. Tausende von Funkamateuren rund um den Globus versammeln Pfadfindergruppen um ihre Stationen, um Nachrichten auszutauschen und auch um Freundschaften zu schließen. Das Event ist immer ein ganz besonderes Highlight, sowohl für Pfadfinder als auch für Funkamateure. Viele junge Menschen können die Faszination des Amateurfunks erleben und auch selbst mitmachen. Am Wochenende vom 18. bis 20. Oktober waren daher auch in diesem Jahr wieder, auch aus Deutschland, einige hundert Pfadfinderstationen aktiv, um mit ihrem Ruf CQ Jamboree nach anderen Gruppen Ausschau zu halten. Das Interesse war riesig und die größte Veranstaltung der Welt hat auch im Internetzeitalter nichts von ihrer einzigartigen Faszination eingebüßt. Der DARC e.V. unterstützt die Ausstattung von wichtigen Relaisfunkstellen, die ein größeres Gebiet abdecken, mit Hardware zur Notstromversorgung. Dies gilt auch für Hamnet-Knoten, dem eigenen funkbasierten Internet der Funkamateure. Gefördert werden Solarpanels, Wechselrichter, Akkus und gegebenenfalls ein Mini-Windrad, um die zuverlässige Kommunikation auch in Not- und Krisenfällen sicherzustellen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die geförderten Stationen im Besitz des DARC e.V. sind und die örtlichen Gegebenheiten diesen Ausbau ermöglichen. Folgende Punkte gelten als Mindestanforderung. Erstens die Beschreibung der Station inklusive topografischer Ausleuchtung bei FM-Repeatern. Zweitens das Konzept, wie die Autarkie der Station hergestellt und umgesetzt werden kann. Und drittens die Bestätigung des Standorteigentümers, dass das Konzept an Standort aufgebaut und umgesetzt werden kann. Nutzen Sie diese Chance, um Ihre Relaisfunkstellen und Hamnet zukunftssicher zu machen und die Ausfallsicherheit des Netzwerks zu stärken. Interessierte Ortsverbände und Betreiber werden aufgefordert, ihre Bewerbungen bis zum 15. Januar 2025 an den DARC-Vorstand per E-Mail einzureichen. Bereits zum 52. Mal findet am 7. Dezember auch in diesem Jahr wieder der traditionelle Dortmunder Amateurfunkmarkt statt. Dieser ist eine feste Veranstaltung zum Thema Funk und speziell Amateurfunk in der Vorweihnachtszeit. Aufgrund der Größe des Marktes wird dieser in den Westfalenhallen veranstaltet. Der Markt ist ein traditionelles Treffen der Amateurfunkszene mit durchschnittlich 2000 Besuchern. Neben 200 Ausstellern, bestehend aus Privatleuten als auch kommerziellen Händlern, präsentieren diverse Interessengruppen ihre Tätigkeiten im Funkwesen. Der Markt wird von freiwilligen Helfern ausgerichtet und die Erlöse werden zur Förderung des Amateurfunks in der Umgebung verwendet und können beim veranstaltenden Verein DAT e.V. beantragt werden. Beispielsweise finanziert der DAT e.V. Teile der Relaislandschaft in Dortmund bzw. der näheren Umgebung. Merken Sie also bitte den Termin vor, Samstag, 7. Dezember in den Dortmunder Westfalenhallen. Mehr Infos und Anmeldung von Ständen gibt es auf der Webseite www.amateurfunkmarkt.de. Wie wir bereits in unserer Sendung vom 6. Oktober berichtet haben, plant der Kurzwellensender Moosbrunn bei Wien zum Jahresende 2024 seinen Betrieb einzustellen. Die Schließung der Anlage wurde uns nun seitens der Geschäftsleitung bestätigt. Mit den noch verbliebenen Kunden sei ein kostendeckender Betrieb nicht mehr möglich. Die bestehenden Sendeverträge für Radio DARC wurden mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 gekündigt bzw. keine Verlängerung mehr gewährt. Das Aus zum Jahresende wird damit zur Gewissheit. Bereits mit Wirkung ab 26. Oktober wird die österreichische Rundfunksender GmbH die tägliche Aussendung des Ö1 Morgenjournals auf der Frequenz 6155 kHz für immer einstellen. Bis Jahresende werden noch einige wenige Sendestunden abgewickelt, so die 10 noch anstehenden Sendungen von Radio DARC und am Heiligen Abend die legendäre Seefahrersendung Gruß an Bord. Dann wird aber im Sender Moosbrunn für immer das Licht ausgehen und ein weiteres Kapitel der Kurzwelle Geschichte werden. Mit einer baldigen Sprengung ist zu rechnen. Für die Aussendungen von Radio DARC gibt es kaum einen gleichwertigen Ersatz, der auch finanziell erschwinglich wäre. Hören Sie dazu einen Kommentar unseres Chefredakteurs Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform, im Anschluss an diesen Nachrichtenblock. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Ja, das sind traurige Nachrichten für die Kurzwellenfans, die da aus Wien kommen. Die Zeit der großen Sender scheint nun doch unwiderruflich abzulaufen und der Wind dreht sich leider gegen uns. Wenn der Wind sich dreht, ist auch ein großer Titel der italienischen Sängerin Milva. Und den haben wir nun ganz passend dazu für Sie aufliegen.
Nicht nur
Editorial. Der aktuelle Kommentar des Chefredakteurs.
Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst waren es Gerüchte, dann waren es Planungen. Und seit dem 14. Oktober 2024 ist es traurige Gewissheit. Die Kurzwellenanlage der österreichischen Rundfunksender GmbH in Moosbrunn wird in Kürze ihren Betrieb einstellen. Davon betroffen sind auch wir von Radio DARC, denn über diesen Sender strahlen wir seit fast 10 Jahren immer sonntags um 11 Uhr unser Hauptprogramm aus. Begründet wird dieser Schritt mit wirtschaftlichen Zwängen. Nachdem ein großer religiöser Programmanbieter, nämlich Adventist World Radio, in diesen Tagen alle seine Kurzwellensendungen einstellt, gibt es einfach nicht mehr genügend Umsätze, um die Kosten der Sendeanlage für Wartung, Heizung, kommunale Steuern und auch für Personal zu decken. Eine Schließung war daher unausweichlich, zumindest wenn man es rein finanziell betrachtet. Die dahinterstehende Logik für die Abschaltung von Sendern, nicht nur in Wien, ist aber stets, dass sich eine Anlage auch finanziell rechnen muss. Ich persönlich möchte stark in Frage stellen, ob das wirklich immer so sein sollte oder so sein muss. Den Verantwortlichen scheint es an technischer Bildung und Weitblick zu fehlen. Aufgewachsen mit Internet und Smartphone können sich junge Manager heute gar nicht mehr vorstellen, dass es bei der Kurzwelle auch um etwas anderes geht, nicht nur um Zahlen, Gewinnrechnungen und Bilanzen. Es geht um die Möglichkeit, in Not- und Krisenfällen mit einem einzigen Sender Informationen über Tausende von Kilometern zu transportieren. Es geht um die Möglichkeit, die staatliche Zensur zu unterlaufen. Und es geht um die Möglichkeit, Informationen ohne Spuren zu erhalten. Wenn man beispielsweise in China ein westliches Nachrichtenportal im Internet aufruft, kann man davon ausgehen, dass es von den Behörden registriert wird. Wenn man im Reich der Mitte so etwas überhaupt aufrufen kann, muss dazu gesagt werden. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine entstanden viele Sendungen, die per Kurzwelle gen Osten abgestrahlt werden und mit objektiver Berichterstattung einen Beitrag zur Wahrheitsfindung leisten wollen. Auch aus Wien wurden solche Programme für Russland gesendet und sie haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Ich verweise auf Radio Pravda Dlya Russia, über das wir hier schon mehrfach berichtet haben. Leider scheint das nach gerade mal 2 Jahren schon wieder vergessen. Kurzum, Kurzwellensendungen haben auch eine gesellschaftliche und politische Dimension. Es ist nur niemand bereit, das anzuerkennen und danach zu handeln. Es würde leider Geld kosten und kein Politiker hat Lust dazu, seinen Wählern die Unterstützung für eine vermeintlich uralte Technik zu erklären. Braucht man ja nicht, denn wir alle haben ja heute Handys und das Internet. Schade, denn Mut und Weitsicht sehen anders aus. Sie werden sich nun fragen, was das beschlossene Aus von Moosbrunn konkret für Radio DAC bedeutet. Nach dem derzeitigen Stand gibt es nur schwerlich einen gleichwertigen Ersatz. Unsere Programme kommen zwar lange schon auch über den Anbieter Channel 292 in der Nähe von Ingolstadt in Bayern
Aber die überzeugende Durchschlagskraft des Wiener 100-Kilowatt-Senders, die wird uns künftig fehlen. Andere Anbieter gibt es zwar auch noch, wie Wufferten in England oder Issoudun in Frankreich, sind aber preislich außerhalb der aktuellen Möglichkeiten. Das bittere Fazit ist, dass es wohl Radio DARC, wie sie es bisher kannten, ab 2025 nicht mehr geben wird. Obwohl wir in vielen Bürgerradios per Webstream und in offenen Kanälen vertreten sind, war der Kerngedanke von Radio DARC, dass es hauptsächlich vor allem eine Kurzwellensendung sein sollte. Wenn kein Wunder geschieht, ist dies bald in Frage gestellt. Ein mobiler Empfang mit einem einfachen Kofferradio wird dann kaum noch möglich sein. Schade, aber alles Irdische hat einmal ein Ende. Rainer Englert, Delta Fox 2, November, Uniform.
Der Himmel grau und trist, wo du jetzt auch bist, das, was war, scheint ewig lange her. Das war unser Spiel, unser Vorhang fehl. Geschichte bleibt, die nimmt uns keiner mehr. Es ist schon lange her. Es war schön, einfach schön, wenn gütig vorbei, aber schön. Winde drehen, Menschen gehen. Was war, kann uns keiner mehr nehmen. Denk an unsere Zeit. Sie war schön. Liebe findet blind, fällt irgendwo hin, steht auf und geht, der Traum von ihr bleibt da. Das Leben spielt auf Zeit, kommt, tötet und heilt. Das, was war, ist unveränderbar. Und mir wird wieder klar. Es war schön, einfach schön, endgültig vorbei, aber schön. Winde drehen, Menschen gehen. Was war, kann uns keiner mehr nehmen. Denk an unsere Zeit, sie war schön. Es war schön, einfach schön, endgültig vorbei, aber schön. Winde drehen, Menschen gehen. Was war, kann uns keiner mehr nehmen. Es war schön, einfach schön, endgültig vorbei, aber schön. Sie war schön.
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Wer seinen Laptop, sein Smartphone oder gar sein Elektroauto aufladen möchte, greift zum Ladekabel. Doch es geht auch anders. Energie lässt sich auch drahtlos übertragen, wie vor mehr als 100 Jahren der Elektrotechnik-Pionier Nikola Tesla gezeigt hat. Lange Zeit fristete die drahtlose Energieübertragung ein Nischendasein, beispielsweise in der Medizintechnik, aber in letzter Zeit rückt sie nicht zuletzt durch die Elektromobilität immer mehr in die Aufmerksamkeit der Ingenieure. Was hat es mit dem drahtlosen Laden auf sich? Wie funktioniert es? Welche Möglichkeiten bietet es? Wo sind seine Grenzen? Die Methode ist nicht ganz unumstritten, denn sie hat auch einige unerwünschte Nebenwirkungen. So kann es sein, dass elektromagnetische Störungen auftreten und auch der Wirkungsgrad ist immer deutlich schlechter als bei einem Kabel. Eine Spezialistin für das Thema ist Naila Paspur von der Universität Stuttgart. Sie forscht an drahtlosen Technologien zur Stromversorgung. Franziska Konitzer hat sich mit ihr mal darüber unterhalten.
Kupferkabel leiten Strom von den Kraftwerken durch das Stromnetz bis zu jeder Steckdose. Und auch für den weiteren Transport der elektrischen Energie hin zu unseren Elektrogeräten sind Stromkabel im Einsatz. Im Prinzip funktioniert diese Art der Energieversorgung nicht anders als gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten Kraftwerke der Welt gebaut wurden, zum Beispiel an den Niagarafällen in den USA. Der Erfinder und Pionier der Elektrotechnik, Nikola Tesla, malte sich schon damals aus, wie sich die dort gewonnene Energie unter die Leute bringen ließe.
Er wusste, Energie wird knapp. Alle wollen Energie haben, weil im Zuge der Elektrifizierung von den ganzen Häusern und Fabriken, es wurde immer mehr und immer mehr. Und dann dachte, okay, in Europa wird man auch Energie brauchen. Und wie ist es als Geschäftsmodell, wenn ich die Energie von den Niagarafällen gewinne? In Form von Strom und das Ganze kabellos über die Ionosphäre Richtung Europa transportiere.
Erzählt Nijila Paspur von der Universität Stuttgart. Nikola Tesla war Zeit seines Lebens geradezu besessen von der Idee, Energie ganz ohne Kabel zu übertragen. Und er war wohl auch der Erste, der versucht hat, diese Idee in die Tat umzusetzen. Dafür baute er einen 57 Meter hohen Turm auf Long Island im US-Bundesstaat New York. Den Wardenclyffe Tower. Dieser Turm sollte der erste eines weltweiten Netzwerks sein, durch das elektrische Energie kabellos verschickt werden könnte. Doch daraus wurde leider nichts.
Auch wenn das Ganze gebaut worden wäre, es wäre keine besonders sichere und effiziente Methode, Energie zu übertragen.
Denn Tesla wollte Blitze erzeugen, die den Strom durch die Erdatmosphäre zum Kunden befördern. Das funktionierte nicht. Und damit war die drahtlose Energieübertragung zunächst vom Tisch. Doch es gibt durchaus Möglichkeiten, elektrische Energie ganz ohne Kabel zu transportieren.
Also im Prinzip kann man mit jeder Form von Teilchen oder Welle Energie übertragen, ohne Kontakte. Im Falle von elektrischer Energie kommt die elektromagnetische Welle in Frage. Da kommt die Welle selbst in Frage, dass man mithilfe von Funk quasi Energie überträgt.
Prinzipiell eignet sich jede elektromagnetische Welle, ob Radiowelle, Mikrowelle oder Lichtwelle, dafür Energie zu übertragen. Dass es funktioniert, davon können wir uns jeden Tag überzeugen, wenn wir Radio hören, uns über WLAN mit dem Internet verbinden oder mit dem Handy telefonieren. All diese Signale kommen per elektromagnetischer Strahlung zu unseren Geräten. Allerdings ist die dabei übertragene Energie verschwindend gering. Sie reicht aus, um das Signal zu übertragen, ist aber viel zu schwach, um das Radio oder Handy mit Energie zu versorgen.
Das liegt unter anderem auch daran, dass es Grenzen gibt zum Schutze von Lebewesen. Und diese Grenzen, die werden bestimmt von seiner internationalen Kommission für nicht ionisierende Strahlen. Und die Grenze wird bestimmt durch die Energie, die im Körper eine Wärme erzeugt. Und diese Energie ist proportional zu der Frequenz und zu der Feldstärke. Das heißt, wenn ich mit der Feldstärke nach unten gehe, dann kann ich die Frequenz erhöhen und umgekehrt.
Um genügend Energie zu übertragen, müsste die Feldstärke, also die Intensität der elektromagnetischen Strahlung, extrem hoch sein. Das wäre gefährlich für alle, die dem Funksignal in die Quere kommen. Und selbst wenn der Weg frei wäre, spricht noch ein weiterer Grund gegen diesen Ansatz.
Funk, also übertragen mit der Welle, hat noch das Problem, dass man wirklich genau zielen muss.
Für den Hausgebrauch eignet sich diese Form der Energieübertragung also nicht, zumindest nicht für größere Distanzen. Liegen aber nur wenige Zentimeter zwischen Stromquelle und Empfangsgerät, lässt sich die magnetische Komponente der elektromagnetischen Wellen, die sich aus wechselnden magnetischen und elektrischen Feldern zusammensetzen, nutzen, um Strom zu übertragen.
Die Übertragung mit dem magnetischen Feld, und der andere Name davon ist induktive Energieübertragung, ist eigentlich relativ universeller. Also man kann schon eigentlich sehr vielseitig diese Systeme einsetzen, und der Wirkungsgrad ist wirklich, wenn man es richtig gemacht hat, problemlos über 90%.
Diese Energieübertragung funktioniert ähnlich wie ein Induktionsherd. Wechselstrom fließt durch eine elektrisch leitende Spule und erzeugt ein Magnetfeld. Die Richtung dieses Feldes ändert sich dabei im gleichen Takt wie das Vorzeichen des Stroms. Während die Energie dieses Magnetfeldes beim Induktionsherd dafür sorgt, dass sich der Topfboden erhitzt, regt sie bei der induktiven Energieübertragung einen Stromfluss in einer benachbarten Spule an, die das Empfangsgerät daraufhin mit Energie versorgt. Diese Art der Energieübertragung ist nicht neu. Sie wurde bereits für den Antrieb der Magnetschwebebahn Transrapid verwirklicht. Aber wie Nijila Paspur beschreibt, war sie bislang nicht sehr populär.
Für zu Hause war das nie ein Thema, und eigentlich eher so durch die Elektrofahrzeuge ist das plötzlich ein Thema geworden. Aber in meiner ersten Forschungsgruppe haben wir so ein System entwickelt, um Elektrofahrzeuge zu laden. Und vor 14 Jahren habe ich das auf einer Tagung vorgestellt und wurde ausgelacht. Wer braucht sowas, hieß es.
Inzwischen ist das Interesse an der drahtlosen Energieübertragung mittels Induktion groß. Nicht zuletzt für ein kabelloses Aufladen von Elektroautos. Dass dieses Konzept funktioniert, lässt sich vor dem Institut für Energiewandlung, an dem Nijila Paspur forscht, sehen. Dort parkt ein Elektroauto auf einer unauffälligen Fläche und tankt Strom, ganz ohne Ladekabel. Prinzipiell wäre es sogar möglich, solche induktiven Stromquellen in Straßen einzubetten.
Wenn wir wirklich noch mehr solche Systeme haben und ich kann während der Fahrt auf der Autobahn immer meine Ladung haben, dann kann man auch die Batterien kleiner bauen. Und warum hat das Vorteile? Weil das Gewicht wird kleiner, ich brauche insgesamt weniger Energie, aber vor allem, ich brauche weniger Rohstoffe für die Herstellung der Batterie.
Die induktive Energieübertragung funktioniert nur im sogenannten Nahfeld. Der Abstand zwischen Sender und Empfänger muss viel kleiner sein als die Wellenlänge der elektromagnetischen Welle, die das Signal überträgt. Derzeit für die Energieübertragung eingesetzte Wellenlängen liegen bei rund einem Meter. Das heißt, dass elektronische Geräte und auch Elektroautos ihren Ladestationen bis auf wenige Zentimeter nahe kommen müssen. Aber Nijila Paspur denkt nicht, dass diese Einschränkung die weitere Entwicklung aufhalten wird.
Da gibt es ein großes, großes Feld, das noch lange nicht bestellt ist, mit all diesen Möglichkeiten, die wir haben. Also wir haben es gerade für das Auto probiert. Es gibt Transrapid, wie gesagt, war für den Zug. Wir haben weitere Projekte in Richtung Zug.
Neben Autos und Zügen eignet sich die drahtlose Energieübertragung beispielsweise auch für den medizinischen Bereich.
Es geht um Kunstherz und Herzunterstützungssysteme, die viel mehr Leistung brauchen als ein Herzschrittmacher. Und momentan laufen die Patienten zwar mit einem Kunstherz oder mit einem Herzunterstützungssystem, das innerhalb des Körpers ist, aber durch die Haut führen Kabel raus. Und die Patienten erkranken öfters an solchen Entzündungen. Und um zum Beispiel eine Lösung hier zu finden, arbeiten wir daran, die Energie induktiv in den Körper zu übertragen. Das heißt, die Akkus im Körper so zu laden.
Neben der elektrischen Zahnbürste, die ihren Strom schon seit langem per induktive Energieübertragung von der Ladestation erhält, dürften bald noch mehr Kabel aus unseren Haushalten verschwinden.
Was aber heutzutage auch sich sehr verbreitet hat, sind diese Handy-Ladestationen. Ja? Also viele Smartphones haben solche kontaktlose Ladestationen. Und das beruht auf eine sehr tolle Sache, nämlich dass endlich die Hersteller sich geschafft haben, einen Standard hier zu definieren. Das nennt sich Qi-Standard, das ist ein chinesisches Wort, Qi. Und da geht es um einen Standard bis zu 3 Watt.
Dank dieses Standards können verschiedene elektronische Geräte eine einzige Ladestation nutzen. Die drahtlose Energieübertragung hält also allmählich Einzug in unseren Alltag. Auch wenn Nikola Tesla sich eine weltweite drahtlose Energieversorgung etwas anders erträumt hatte, er wäre von diesen Fortschritten vielleicht trotzdem beeindruckt.
We'll be right back. Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe DX-Freunde und Funkamateure, kommt Ihnen das bekannt vor? Man steht ewig vor einer roten Ampel, doch kaum taucht ein Linienbus auf, schaltet die Ampel auf grün, noch bevor der Bus zum Stehen kommt. Und nein, das ist kein Zufall, sondern da steckt eine Technik dahinter, nämlich ein System zur Beeinflussung von Ampelphasen. Die magische Technik verbirgt sich hinter der sperrigen Bezeichnung Lichtsignalanlagenbeeinflussung. Lichtsignalanlage oder abgekürzt LSA ist Behördendeutsch für Verkehrsampel. Viele Nahverkehrsbetriebe statten heute ihre Fahrzeuge mit Systemen zur LSA-Beeinflussung aus. Ein Bus meldet sich darüber bei der Ampel an, bevor er sie erreicht, um gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern bevorzugt zu werden und schneller voranzukommen. Das funktioniert mit einem Funksignal. Die Ampel verändert daraufhin ihre Schaltzeiten, indem sie die aktuelle Grünphase in Fahrtrichtung des Busses verlängert oder die nächste vorzieht. Im besten Fall ist die Ampel rechtzeitig grün und der Bus kann einfach durchfahren. Folglich sind auch nicht alle Ampeln mit der Technik ausgestattet, sondern primär solche auf den Routen des öffentlichen Nahverkehrs. Sie können es sich denken. So mancher würde gerne so eine Ampelphasenbeeinflussung auch in seinem Auto haben. Und tatsächlich, das ist Hackern unlängst gelungen. Wie das Magazin heise.de in seiner Ausgabe vom 11. Oktober 2024 berichtet, ist das Problem so groß, dass beispielsweise in unserem Nachbarland Niederlande nun Tausende von Verkehrsampeln ausgetauscht werden müssen. In Deutschland könnte das wohl auch bald nötig sein. Die LSA-Beeinflussung läuft meist über Funk und es gibt sie schon seit den 80er Jahren. Den Möglichkeiten der damaligen Zeit geschuldet, setzt das Verfahren auf analoge Funktechnik. Das war naheliegend, denn so konnten die Verkehrsbetriebe die vorhandenen Funkgeräte in den Fahrzeugen einfach für den neuen Zweck mitnutzen. Die Betriebsfunkgeräte arbeiten meist im 2-Meter-Band und erzeugen auf einer reservierten Frequenz mittels Frequenzmodulation einen schmalbandigen Übertragungskanal, ganz ähnlich wie beim UKW-Radio oder auch bei den analogen Amateurfunkgeräten. Zum Absetzen eines Steuerbefehls an die Verkehrsampel werden 2 Töne übertragen. Es handelt sich also um ein Mehrfrequenzverfahren. Das klingt so ähnlich, als hätte man ein Faxgerät angerufen. Auch wenn die Bordcomputer vieler Fahrzeuge inzwischen auch mit digitalen Übertragungsverfahren wie LTE oder Tetra ausgestattet sind, die Ampeln sind es meist noch nicht und werden deshalb weiterhin über Analogfunk angesteuert, so wie es am Anfang der 80er in den Normen spezifiziert wurde. Selbst im europäischen Ausland kommt diese alte Technik teilweise noch zum Einsatz. Und wie funktioniert diese Beeinflussung? Schon im Jahr 2003 fanden sich in der Ausgabe Datenschleuder des Chaos Computer Clubs Hinweise darauf, wie man so ausgestattete Verkehrsampeln auf grün stellen kann. Man muss nur die Steuertöne mit einem entsprechenden Empfänger einfangen und aufzeichnen. Mit einem Betriebsfunkgerät oder einem umgebauten 2-Meter Amateurfunkgerät kann man diese dann bei der Fahrt in die Stadt aussenden und sich seine persönliche grüne Welle schaffen. Da die Steuertöne analog übertragen werden und nicht verschlüsselt sind, können Funkfreaks die Ampeln schalten und beeinflussen. Die Manipulation der Ampelanlagen ist kein reines theoretisches Sicherheitsproblem. Das geht aus der Redaktion von Radio DRC zugespielten Informationen einiger Informanten hervor. Diese konnten uns glaubhaft belegen, dass es über die veraltete analoge Funktechnik auch in der Praxis gelungen ist, Ampelanlagen in einigen deutschen Städten zu manipulieren. Der Bau eines geeigneten LSA-Empfängers und Senders sei mit öffentlich zugänglichen Informationen für Funkamateure oder Personen mit Kenntnissen in Nachrichtentechnik keine große Sache. Gut geeignet hierfür sind beispielsweise SDR-Systeme wie HackRF mit der Software SDR-Konsole. Diese kosten etwa 300 Euro. Wir möchten unsere Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle aber eindrücklich warnen, mit eigenen Funksignalen zur Schaffung von Grünphasen in Verkehrsampeln zu experimentieren. Es handelt sich hier um Betriebsfunkfrequenzen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Nicht autorisierte Aussendungen von Signalen erfüllt den Tatbestand des Schwarzsendens und das ist mit hohen Bußgeldern belegt. Außerdem muss man für die unerlaubte Manipulation von Ampeln auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn man erwischt wird. Funkamateuren droht zudem der Entzug ihrer Lizenz. Um herauszufinden, wie verbreitet der manipulierbare Analogfunk überhaupt noch ist, hat die Redaktion von heise.de vergangenen November schriftlich bei 100 deutschen Kommunen nachgefragt, welche Technik dort im Einsatz ist. In fast allen Fällen kamen verwertbare Auskünfte zurück. Und diese waren erschreckend. Das Resultat? In mehr als 80% aller Fälle kommt noch immer Analogtechnik zum Einsatz. Und diese ist potenziell manipulierbar. Die Gründe hierfür variieren, aber häufig wurden die Kosten genannt. Vielerorts scheuen die Verantwortlichen die vielen Millionen von nötigen Aufwand, um auf moderne Digitalsysteme umzustellen. Auch sei vielen Fachleuten das Ausmaß des Problems gar nicht bewusst, wie heise.de in seinem schon oben zitierten Artikel berichtet. In den Niederlanden hat man das Problem nun offiziell erkannt. Dort hat man sich entschlossen, die betreffenden Funksysteme nun auszutauschen. Ein Update ist nicht möglich. Man geht in unserem Nachbarland von mehreren 10.000 Verkehrsampeln aus. Die Modernisierung wird sich bis zum Jahr 2030 hinziehen. Klar ist, dass das auch Millionen an Finanzmitteln verschlingen wird. Nun ja, einen Verdacht werde ich bei dieser Geschichte nicht los. Wenn man sich genötigt fühlt, Zehntausende von Ampeln für sehr viel Geld zu tauschen, dann muss da doch mehr dran sein als eine abstrakte Gefahr. Vielleicht haben findige Autofahrer dann doch etwas zu oft mit ihrem illegalen Funkgerät gespielt. Ich mag es ehrlich gesagt gar nicht so genau wissen. Eva Maria, DG9 MFG. DARC Radio, your favorite station.
Thank you.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Obwohl die Kurzwellentechnik nun immer mehr vor dem Aussteht, ist sie eigentlich unverzichtbar. Es ist das einzige Medium, das ohne jegliche Infrastruktur auskommt und kein Internet und auch keine Satelliten braucht. Diese Vorteile wissen nicht nur die Militärs zu schätzen und die Hörerinnen und Hörer von Radio DARC. Nein, es sind auch die Millionen Funkamateure in aller Welt, die das täglich ausnutzen und weltweite Kontakte herstellen. Und deshalb schauen wir uns am Ende dieses Programms nochmal detailliert die Verhältnisse in der Ionosphäre an, damit die DX-Jäger wissen, wann sie am besten einschalten sollten. Mikrofon an unseren Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Vor dem letzten Wochenende tobte ja ein schwerer Magnetsturm in der Ionosphäre mit einem K-Index von 9 und Aurora, die weit nach Süden zu sehen war. Der Magnetsturm hat sehr viele freie Elektronen weggesaugt, sodass das 20-Meter-Band gerade noch so öffnete. Aber die hohe Sonnenaktivität schaffte es, den Verlust sehr rasch wieder wettzumachen. Was wir hier als Sonnenaktivität bezeichnen, ist ja vor allem die Energie, die uns im Bereich des fernen Ultraviolets und Röntgen erreicht. Das sind also etwa die Wellenlängen von 1 bis 100 Nanometer. Die erzeugen vor allem die aktiven Regionen auf der Sonne. Je höher deren Anzahl und Komplexität ist, desto höher auch die Sonnenaktivität. Der solare Flux, also die Strahlung, die die Sonne im Radiobereich auf 2,8 GHz abgibt, ist weit weg von Ultraviolett- und Röntgenstrahlung. Aber man hat eben in den 1940er Jahren entdeckt, dass die Intensität dieser Strahlung sehr gut mit der Sonnenaktivität korreliert. Damit hatte man ein Maß gefunden, das weit objektiver ist als die Zählung von Sonnenflecken. Vor allem aber kann man diese 10,7 cm Strahlung auf dem Erdboden empfangen, denn sie liegt mitten in dem Teil des Radiospektrums, für den die Erdatmosphäre nahezu durchlässig ist. Die Strahlung wird also nicht oder kaum absorbiert, gebrochen oder gestreut. Dieses sogenannte Radiofenster reicht von etwa 10 Meter bis 1 cm Wellenlänge. Schaut man auf den Gesamtenergieausstoß der Sonne, dann liegt die durch den solaren Zyklus verursachte Schwankung bei weit unter 1%, ist also sehr klein. Die Änderung des Energieeintrags durch die leicht elliptische Bahn der Erde um die Sonne, wodurch ihr Abstand zwischen etwa 147 und 152 Millionen Kilometer schwankt, macht da weit mehr aus, nämlich knapp 7%. Aber im Bereich der harten Ultraviolett- und Röntgenstrahlung, und genau die interessiert uns hier, ist die durch den Aktivitätszyklus verursachte Änderung eben sehr viel stärker. Und das macht gerade in der Ionosphäre dann eben auch einen deutlichen Unterschied. Die Sonnenaktivität ist in den letzten 14 Tagen wieder ein ganzes Stück zurückgegangen. Vom neuen Zyklusrekord von 312 solaren Fluxeinheiten ging es recht steil runter auf unter 170. Die Flairtätigkeit ging ebenfalls zurück, was dem Erdmagnetfeld ein paar ruhige Tage bescherte. In den letzten Tagen zogen die Flares zwar wieder etwas an, erzeugten aber außer ein paar kleineren Mögel-Dellinger-Effekten bislang keine größeren Störungen der Kurzwellenausbreitung. So könnte es auch die nächsten Tage weitergehen. Die Sonnenaktivität wird wieder etwas ansteigen. Das Potenzial für Störungen, vor allem des Erdmagnetfelds, ist zunächst geringer. Ein Filament mit gewaltiger Ausdehnung, das sich über einen großen Teil der Südhemisphäre der Sonne erstreckt, sowie die sich schnell entwickelnde aktive Region 3856, stellen aktuell das größte Risiko für einen koronalen Masseauswurf dar. Solange beide Ruhe geben, bekommen wir gute und weitgehend ungestörte Ausbreitungsbedingungen auf allen Bändern, vor allem natürlich den oberen, denn 10 Meter öffnet täglich stabil etwa 1 bis 2 Stunden nach Sonnenaufgang. 20 Meter schließt nach 21 Uhr UTC, nachts ist also jetzt das 30 Meter Band das höchste noch offene Band.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.